Ich hatte letzte Woche ein Buch empfohlen. Annette erinnerte mich, dass es doch hier auf dem Markt ist, und zwar auch in Deutsch. Veröffentlicht von Projektion J. Es ging um gesunde Ernährung, könnt ihr euch erinnern? Um Schmerz und Leid, also Levitikus. Viel zumindest von dem, was wir in Levitikus lesen. Where is God when it hurts, hieß das auf Englisch. Auf Deutsch heißt, wo ist Gott in meinem Leid? Von Philipp Yancey. Wenn man glücklich ist, so glücklich, dass man meint, Gott gar nicht zu brauchen, und sich dann doch voll Lob und Dank zu ihm wendet, wird man mit offenen Armen aufgenommen. Aber wenn man in einer verzweifelnden Not ist, wenn nichts anders mehr helfen kann, was findet man dann? Es wird einem die Tür vor der Nase zugeschlagen und man hört, wie sie von innen doppelt verriegelt wird. Und danach schweigen, man kann genauso gut wieder gehen, C.S. Lewis. Dies ist die eine Erfahrung, die viele Christen in Krankheit, Not und Trauer machen, wenn ihre verzweifelnden Gebete und Hilfe an der Zimmerdecke abzuprallen scheinen. Auch vor dem Hintergrund der Not in dieser Welt stößt man immer wieder auf die Frage nach dem Warum. Ist Gott für das Leid verantwortlich? Der erfolgreiche Autor Philipp Yancey stellt heraus, dass Gott weder teilnahmslos noch launisch ist. Auf der Grundlage der Bibel und eigener Erfahrung setzt er sich ausführlich mit dem Thema Leid und Schmerz auseinander. Das ist am Büchertisch zu kaufen für 7,95 inklusive Mehrwertsteuer. Und ein nettes Lächeln von Annette bzw. Dagi oder Heiko oder Dagmar Egger. Nicht zum Mitnehmen, das geht zurück zum Büchertisch. Wir sind in Kapitel 16 von 3. Buch Mose. Ich sage 16, weil Kapitel 15 eigentlich eine Weiterführung des Gedankens in Kapitel 14 ist. Und in Kapitel 15, also 14, war es Lepra, Aussatz. Und wir haben gesehen in Kapitel 14, wie sehr wir hoffnungslos verloren sind ohne unser hohen Priester Jesus Christus. In Kapitel 15 sind das Gesetze über das Verhalten bei unreinen Ausflüssen etc. Und ich dachte, wir versündigen uns und springen über Kapitel 15. Gott möge uns vergeben. Lies das mal zu Hause. Vater, wir bringen dir diesen Kapitel und bitten dich, dass du es lebendig machst. Das Alte wie das Neue Testament ist dein Wort und es ist lebendig. Es ist Licht, es ist ein Schwert, Es ist Wasser, das uns reinigt. Es ist ein Hammer, das uns trifft. Es ist voller Hoffnung für diejenigen, die es vom Herzen annehmen und sich helfen, erlösen, reinigen und aufrichten lassen. Wir bitten dich, dass wir dazugehören, dass wir solche Menschen sind, die dein Wort achten und annehmen, wie es geschrieben ist. Bitte mach du es lebendig und segne uns. Wir bitten in Jesus' Namen. Amen. In Kapitel 16 geht es um das größte Fest. Unter dem Volk Israel. Dieses Fest gab es einmal im Jahr. Und das ganze Volk versammelte sich in den Tälern, im Tal und auf den Bergen um die Stiftshütte herum. Hunderte von Tausende den ganzen Tag und schauten einer zu, den hohen Priester. Dann die anderen Priester dürften nicht eingreifen, nur der hohe Priester. Und an diesem Tag schlachtet der hohe Priester 15 Tiere. Er alleine. Tag der Versöhnung, ein Tag im Alten Testament schon, ein Tag der Freude. Wir lesen über diesen Tag, machen einen Sprung zu den letzten Versen in Kapitel 16. Wir fangen mal am Ende an und enden am Anfang. Vers 29. Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tage des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Es gab ja Bekehrte schon in alttestamentlichen Zeiten. Menschen, die dazugekommen sind, weil sie das Volk Israel gesehen haben und sie mochten ihr Lebensstil. Die waren angezogen von der Freude, die Freiheit und Reinheit des Volkes Israel. Allerdings im Vergleich mit anderen Völkern. Dann Israel, das Volk Israel, das sind keine Engel. Das sind sie heute nicht und das waren sie damals nicht. Sie waren ein Volk von Gott geliebt. Gott war so gnädig und barmherzig, dass er dieses kleine, nichtige Volk liebte und segnete. Wir haben immer wieder gesehen, ein kleines Häufchen. Israel, Jakob, Israel, du kleines Häuflein. Jakob, du Wurm. Er liebte, aber das ist ein kleines Volk gewesen. Und als ich nach Israel gereist bin das erste Mal, habe ich gedacht, Jordan sehen, habe mir das vorgestellt. Ist ja so ähnlich wie der Amazonas, ne? Ich war enttäuscht. Ein kleines Bächlein. Ich lebe in der Brinkwiese. Sabien ist doch ein deutsches Wort, Brink, ne? Auch so ein kleines Flüßlein. Auf Englisch heißt zumindest Brink. Ein kleines Bächlein. Ja, mir ist das gar nicht. Und als ich das Volk gesehen habe, naja, ein besonderes Volk auf jeden Fall. Von Gott auf besondere Weise geliebt. Aber es ist keine mächtige Stadt. Es ist eine Stadt mit Geschichte. Es hat ihre Macht woanders. Aber nichts Gewaltiges. Und ich musste dran denken, Mann, eigentlich hättest du das schon vorher wissen müssen. Kleines Häuflein. Indem dass Gott Israel liebt, dies kleine Häuflein, will er andere Nationen sagen, Mann, wenn ich Israel liebe und mein Leben für mein Volk gebe, neutestamentlich gesehen, die Gemeinde Jesu, mit so vielen Marken, Unzulänglichkeiten, das sind nicht die Auserwählten. Wir sind das Häuflein, die nichts haben. Wir sind nicht die Begabten, die Angesehenen. Wir sind nicht die reichen, Mächtigen. Wir sind die Schwachen dieser Erde. Das ist Neues Testament und das widerspiegelt sich. Hier versammelt sich dieses kleine Volk um die Stiftshütte herum. Wie weit sind wir gekommen? Nicht sehr weit, wie jeden Sonntag. Am 10. Tag des 7. Monats, denn an Vers 30, denn an diesem Tag geschieht eure Entsöhnung. Es ist ein Tag der Versöhnung, dass ihr gereinigt werden von allen euren Sünden. Dazu kommen wir später, hoffentlich. Werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Sabbat sein. Geopfert wurde ständig, jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Viele Tiere, aber das hier war ein besonderer Tag. Nur der hohe Priester war tätig und es versammelte sich das ganze Volk. Und es war der einzige Tag im Jahr. Und es war auch der einzige Tag im Jahr, das werden wir sehen, wo der hohe Priester überhaupt ins Allerheiligste hinein dürfte. Und nur er alleine. Wenn er da drin einen allerheiligsten Herzinfarkt kriegt oder ungereinigt hineingeht und stirbt vor Gott, und das sagt uns der Text, da wird er herausgezogen von einem Seil, das um seinen Fuß gebunden ist. Dann keiner darf. Das Rote Kreuz oder Samariterbund mit ihren Bipap dürfen nicht hin, es darf keiner rein. Er muss rausgezogen werden. Einmal im Jahr geht er hinein. Wie auch Jesus im Neuen Testament steht in Römer und auch in Hebräer ein für alle Mal. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsöhnung, dass ihr gereinigt werdet, von alle eure Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum sollt es euch ein hochheiliger Sabbat sein und ihr sollt fasten, eine ewige Ordnung sei das. Es soll aber solche Entsöhnung schaffen, ein Priester, den Mann gesalbt und dessen Hände man gefühlt hat, dass er Priester sei an seines Vaters Statt und er soll die leinenen Kleider anlegen, die heiligen Kleider, und soll so entsöhnen, dass Allerheiligste, die Stiftshütte, den Altar, die Priester und alles Volk der Gemeinde. Da soll euch eine ewige Ordnung sein, dass ihr Israel einmal im Jahr entzündet, wegen aller Sünde, seine Sünde. Und Aaron tat, wie der Herr es Mose geboten hatte. Also, das ist dieser Tag, von dem wir lesen. Hier in Kapitel 16, zurück zum Anfang. Und der Herr redete mit Mose, Vers 1, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, das haben wir schon bereits studiert, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach, sage dein Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang, vor dem Gnadenthron, der auf der Lade ist. Also nicht, wenn er Lust oder Freude hat, sondern wenn ich das will, auf der Weise, wie ich es gerne möchte. Sowas fällt uns schwer. Uns fällt schwer, unsere Kinder fällt es noch viel schwerer. Und unsere Kinder, deren Kinder, werden es noch viel schwerer fallen, weil die Menschheit rebelliöser, aufsässiger wird von Generation zu Generation und uns die Ordnung Gottes einfach zu fügen in dem Bewusstsein, dass es eine gute Sache ist, dass Gott es gut meint und dass wir nur gesegnet werden und dass Gott uns nur schützen will, dass er uns nur bewahren will vor allem Bösen durch seine Ordnung. Das kapieren wir nicht oder wollen wir nicht kapieren. Wir wollen jeder auf seinen eigenen Weg. Ich denke aber anders. Ich will es tun, aber so wie ich will. Das ist der Mensch. Gott möchte aber, dass seine Kinder gehorsam sind. Und deswegen sind die Regeln hier sehr klar. Und wir haben gesehen, gerade in Kapitel 14, dass die Regeln wirklich, wo es um Sünde geht, wirklich klar und konsequent sind. Damit wir ja auch begreifen und verstehen, wo wir uns angesteckt haben mit Sünde, wo wir ja außer Gottes Ordnung wandeln und uns selbst zerstören und auch andere. Deswegen sind die Ordnungen da in Kapitel 14 sehr, sehr klar. Und er soll nicht einfach da hinein dackeln, wenn er Lust und Laune hat. Dann, wenn er das tut, wird er sterben. Denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenthron. Ich wohne da. Gott wohnt da und der Mensch ist draußen. Das ist die Situation. Mensch und Gott, die sind voneinander getrennt wegen der Mensch, seine Übertretungen, seine Rebellion, seine falsche Herzenshaltung Gott gegenüber. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer. Wir haben gesehen, und hier geht es um Opfer für Sünde, bewusste und nicht bewusste. Wir haben gesehen, die nicht bewusste Sünde wird einfach Sünde, als Sünde bezeichnet in der Bibel. Das Bewusste wird als Übertretungen. Ich habe einfach mein Bein gehoben und bin voll reingetreten. Und dann trage ich das mit ins Auto und fahre mit meiner Frau los. Wir wollen einkaufen für die ganze Woche. Und meine Frau guckt mich an und ich gucke sie an. Und sie sagt, bist du es? Und ich sage, ich denke nicht, bin ich es? Na, wir sind doch da über den Rasen gelaufen. Und ja, ich habe gedacht, das stimmt. Und das war so schön weich und mein Fuß ist so leicht nach hinten gerutscht. Scheiße. Die Heizung ist an, es ist kalt draußen, natürlich genau auf meinen Fuß drauf und das dünstet und all das frische Fleisch hinten im Auto und der Käse, ne? Dann ist alles Käse. Das Bewusste daneben, das Nichtbewusste und Bewusste, es ist alles Sünde. Und er will uns das alles vergeben. Das ist hier dieses Fest. Er will das alles abdecken. Das ganze Jahr ist geopfert worden. Ne? Sündopfer, Brandopfer und Dankopfer und Trankopfer und alles, was es so gab. Wurde ständig geopfert. Die Priester hatten wirklich 24 Stunden am Tag zu tun. Die ganze Sippe der Leviten. Ununterbrochen. Und ich denke, was Jesus sich alles da anhören muss, oder? Wenn wir wirklich ehrlich und aufrichtig sind. Was bringen wir da für Müll an? Ne? Unser Herz sieht aus wie Innenstadt Hannover, oder? Alles voller Müll. Angst vor Ratten. Tja, die kommen auch. Das sind die Ratten, das ist Lepra. Es frisst uns von innen auf, tötet unser Nervensystem, unser Gewissen. Und wir tun's und sterben. Und wir sterben immer mehr ab, bis wir nichts mehr merken. Und wir tun Dinge heute, die wir vor 10 Jahren nie getan hätten, als wir uns damals bekehrten und das Licht des Evangeliums empfangen hatten. Heute staunen wir. Wir schauen einander an und denken, das kann, darf doch nicht wahr sein. Das war uns doch damals klar. Na, wir haben unsere Schallplatten alle zusammengepackt, Fenster aufgemacht und raus. Oder wir sind zum Flohmarkt gegangen und haben sie da verkauft. Unsere Sünde, andere, dann verkauft und dadurch ein Geschäft gemacht und das dann in Opfer reingetan am Sonntag in der Gemeinde. Es ist ein Teufelskreis, oder? Wir müssen da raus. Wir müssen da durch Gottes Kraft. Wir kommen selber nicht heraus aus diesem Teufelskreis. Und deswegen ist es der Priester, der hier im Mittelpunkt dient. Okay, lasst uns weitergehen. Vers 4. Und soll das heilige leinene Gewand anliegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund. Hier ist alles Leinen. Wir kommen noch dazu. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn nicht, erinnert mich. Es ist alles Leinen. Ist keine Wolle. Okay? Feinste vom Leinen. Und es hat einen Grund, warum es nur Leinen sein darf. Aber hier ist der Priester. Wir haben die Bilder gesehen vor einigen Wochen vom hohen Priester. Na, mit seinen, ja, sieht wie ein bayerisches, wie eine Lederhose aus hier oben mit so einem Straps, Schürze mit, ja, und die ganzen Stämme hier vorne, 12 Edelsteine und das ganze Gold, Purpur, Silber, der sah, ne, und seinen Hut, er sah wie ein König aus. Jetzt kommt er vor Gott und muss sich ausziehen, nur Unterwäsche. Das ist das, was er hier hat. So alles schön geschildert, aber das ist hier seine Unterwäsche. Und wir lesen im Text, es muss ganz zubedeckt. Alles Fleisch muss gedeckt werden. Wir glauben das heutzutage nicht mehr. Unsere jungen Schwestern glauben das auch nicht, dass alles bedeckt werden muss. Es steht aber im Wort Gottes. Und den leinen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll sein Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Also hier geht er mit reinen Kleidern. Kleidern, in denen er nicht schwitzen kann. Keine Wolle, sondern Leinen. Er hat ja gearbeitet. Wir haben gesehen, er muss oder wird arbeiten. 15 Tiere schlachten. Der Hitze der Wüste, was meinst du? Was, du darfst eine Temperatur zum Schluss hast. Ne? Du duschst dich, ne, bist frisch, bist fertig und denkst, das ist aber schön. Bückst dich, um deine Schuhe irgendwie zuzuschnurren und der Schweiß läuft am Rücken runter. Deine Frau fragt, was hast du denn, dein T-Shirt? Das, ich habe mich doch gerade geduscht, ja, aber ne? So schwer gearbeitet, so erhitzt, dass wir dennoch schwitzen wie verrückt. Und er soll vor der Gemeinde der Israeliten, Vers 5, 2 Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und ein Widder zum Brandopfer. Und Aaron soll einen Stier sein Sündopfer darbringen, das er für sich. Das solltest du als Gemeindemitglied dein Pastor in Erinnerung bringen, dass er sich auch waschen muss und dass er nicht heiliger ist als irgendjemand anders. In viele religiöse Bewegungen weltweit, da sind die Gurus, die Priester, da sind die Reinen, die Guten, die Heiligen. In unserer Religion ist es nicht so, der Priester ist genauso ein Schweinchen wie alle anderen. Nicht, er hat ein anderes Amt, aber ist genauso ein Mensch, der zurechtgewiesen werden muss, der vor Gott eine demütige Haltung haben muss in dem Bewusstsein, dass er nicht besser ist als alle anderen. Und hier ist zuerst der Priester. Wenn ich mich nicht reinige, kann ich doch gar nicht über Reinigung reden. Wenn ich nicht vorangehe und mich beuge in Demut vor Gott, wer will mir denn nachfolgen? Wir merken das, oder? Hier ist der Priester und sein Haus, seine Familie. Das ist die Voraussetzung für ein Ältester. Du und dein Hausmann zuerst. Liebe deine Frau, wenn sie glücklich ist und erfüllt und aufgeht, ne, wie eine Blume, oh, da darfst du Ältesten sein. Und wenn deine Kinder gehorsam sind, sich fügen, ordentlich leben, da darfst du Älteste sein. Erst du und dann dein Haus. Deswegen soll der Mann seine Frau lieben. Denn wenn der Mann seine Frau liebt, wird seine Frau garantiert zurücklieben. Ihn zu sehr lieben, weil sie geliebt wird. Aber es fängt bei den Priestern an. Jesus selber sagt in Johannes 17, braucht ihr nicht aufschlagen, weil wir wenig Zeit haben, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Hier sehen wir den hohen Priester, Jesus Christus. Ich heilige mich selbst, obwohl er rein war. Er hat sich taufen lassen, obwohl er sich hätte nicht taufen lassen müssen. Er heiligte sie wo? Wie? In seine Hingabe zum Vater, wo er sagte, sag mir, was ich tun will. Ich sage das, Herr. Der Weg ist so schwer geworden. Wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber dein Wille geschehe. Das ist für mich ein Zeichen von Charakter. Das ist kein Waschlappen, der das macht, was Gott ihm sagt. Die Waschlappen sind diejenigen, die es nicht können. Das sind die Schlappschwänze. Da gehört eine Menge Kraft dazu, Gott gehorsam zu sein in allen Dingen, oder? Das ist ein Zeichen vom Charakter. Durch meinen eigenen Weg gegen den Strom mich hin und her treiben lassen mit Gedanken und Ideen und Vorstellungen und Ziele. Meine Lust einfach nachgehen, das bedarf doch keinen Charakter. Ich heile mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in die Wahrheit. Das ist das, was der Hohepriester hier tut. Er heiligt sich selbst für das Volk. Der Mann lebt für seine Frau, doch nicht für sich selbst. Das kann nicht sein. Und dann zum Haus. In Epheser, in 1. Petrus steht, ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus. 1. Petrus 2,5. Und heilige Priesterschaft, wir sind Priester, alle miteinander. Und opfern geistliche Opfer, die gottgefällig sind, durch Jesus Christus. Das, was wir tun, muss in und durch und für Jesus Christus sein. Dann ist es rein. Wenn nicht, dann stinkt es. Vers 7. Und danach zwei Böcke nehmen und vor dem Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte. Und soll das Los werfen über die zwei Böcke, ein Los dem Herrn und das andere den Assassel. Auf Deutsch, bitte hilf mir. Das Wort in Hebräisch ist genau dasselbe. Assassin? Azazel? Das klingt französisch. Azazel. Man weiß nicht genau die Bedeutung dieses Wortes. In Hebräisch könnte es Gottes Trotzer heißen. In Arabisch ist es anders, von der Bedeutung aber auch ähnlich. Die Theologen streiten sich sogar. Was ist denn Assassel? Ist das eigentlich der Bock oder ist es die Wüste, wo der Bock hingeht oder ist es der Dämon in die Wüste? Ich gehe davon aus, dass es der Bock ist. Dann einer wird geopfert und einer wird freigelassen. Okay, dazu kommen wir noch. Und soll dem Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Also eins für den Herrn und eins für das Volk zu Freiheit und Befreiung hin. Auf Englisch heißt es Scapegoat. Ich weiß es nicht, wie es bei euch heißt. Sündenbock? das wird freigelassen. Also zwei Tiere, eins muss sterben, den Herrn, und das andere wird für den, ist ein Zeichen der Freiheit, das, was wir gesehen haben letzte Woche bei den Tauben. Eine Taube starb, ne? Beim Opfer, bei der Reinigung der Aussätzigen. Das andere wurde freigelassen auf das Feld. Das Opfer Christi führt uns zu Freiheit, obwohl es ja eng ist, da es nur durch Christus geht. Der Weg ist schmal und das Tor ebenso. Aber wo es führt zu Freiheit, vollkommene Freiheit. Und das ist es hier. Eins zum Tod und eins durch den Tod zu Auferstehung und Freiheit. Und Aaron soll das Stier seines Sündopfers herzubringen und sich und sein Haus entsöhnen und soll ihn schlachten und soll eine Pfanne voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und beide Hände voll zerstoßenen Räucherwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe. Hier kommen wir zurück zu seinem Dienst. Er tut das vor dem ganzen Volk, er arbeitet den ganzen Tag. Er hat sich gewaschen, gereinigt, er hat geopfert, hat geschwitzt und Schweiß stinkt. Als ich bei der Reha war, da kam ich gerade aus der Szene, hatten wir eine Mitarbeiterin bei uns im Haus, die meinte, einen guten, gesunden Geruch nach Schweiß. Wie geht's? Vor allen Dingen bei Hippies, ne? Die schwitzen dann 3, 4, 5 Tage lang und das wird dann sauer. Es ist nicht schön. Waschen ist schön. Und Back ist auch gut. Bisschen schön machen. Ein Wohlgeruch sollen wir nicht. Nicht an einen Wohlgestank, sondern ein Wohlgeruch sollen wir sein. Jetzt kommen wir zum Schwitzen. Wo schwitzt du? Wann schwitzt du? Wenn du mal lochst. Okay. Das wegen Leinen und nicht Wolle. Das geht hier um die Werke. Nicht aus dem Fleisch, denn Fleisch stinkt, oder? Deswegen waschen wir uns so viel. Deswegen geben wir so viel aus. Inzwischen die Männer genauso viel für Marke Ob oder wie das heißt. Marke Job oder Make-up heißt es. Englische Sprache, schwere Sprache. Wir wollen doch gut riechen. Wir wollen doch, ich will doch nicht ein Gestank sein in Angesicht meiner Frau. Sieht schon schlimm genug aus mit 62. Da will ich nicht noch dazu stinken. Das sind die Mühe. Verstehst du? Du brauchst nicht. Gott nimmt dich an, wie du bist. Beim Bau des Tempels gab weder Schweiß noch Krach. Krach, Schwitzen sind die frommen Werke. Krach ist, wenn der Mensch auf sich Aufmerksamkeit lenken will beim Handeln, beim Tun. Beim Tempel gab es das nicht. Es wurde außerhalb geschwitzt, außerhalb Krach gemacht und alles wurde hineingetragen und wurde dann gebaut. Vor Gott, wir brauchen nicht und wir können sowieso nichts zu unserer eigenen Gerechtigkeit hin, aber auch gar nichts. Vorhin wollte ich gerade zu euch reichen, habe ich so ein schönes Bild. Ich mache mein Büro zu, natürlich mit 20 Minuten Verspätung. Meine Brüder sind auch böse auf mich, weil ich immer zu spät ins Gottesdienst komme und nicht Anteil nehme an der Anbetung. Ich bin mit mir selbst böse, aber ich habe es immer noch nicht im Griff. Auf jeden Fall, 20 Minuten zu spät, da gucke ich in die Küche, weil da sind immer ganz liebe Geschwister da drin, die heimlich arbeiten, während ihr sitzt und anbetet. Und da war eine da heute Morgen und ich gucke rein. Ich wollte sagen, tschüss, ich gehe jetzt rüber. Ich gehe meine Geschwister unter Druck setzen, erschlagen mit dem Wort Gottes. Und guck rein und sie steht mit dem Brot in der Hand, so 20 offene Baguettes vor sich und schmiert dann noch ein, guckt mich an und lächelt so. Die Becky, die ist so süß. Die freut sich so im Dienst. Sie sagt nicht, wir müssen euch hier fertig werden. Die sitzen ja alle und beten da an. Es schenkt mir jeden Sonntag, wir Sonntag hier. Nein, überhaupt nicht. Das ist aus dem Geist. Wir sagen ihm, Herr, liebten fröhlichen Geber, das heißt nicht nur Knete, dein Dienst soll Freude sein. Kein Schweiß vor Gott, bitte nicht. Dann lass es Gottes nicht böse, dann setz dich einfach hin und mach mal nichts. Es gibt doch auch Phasen, wo wir nicht mehr können. Na, der Pastor muss immer. Und das Räucherwerk aus Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecket, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe, und soll etwas vom Blut des Tieres nehmen und es mit seinen Finger gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er siebenmal mit seinen Fingern vor dem Blut sprengen. Dann soll er den Bock, das Sündopfer, des Volkes schlachten und seine Blut. Also, wir sehen hier sein Opfer, sein Haus und das Volk. Der Priester ist da für sein Haus und für das Volk. Das ist ein reifer Mann Gottes. Er bringt alles und dann lesen wir, lass uns mal einen Sprung machen wegen der Länge hier, Vers 18, und er soll hinausgehen zum Altar, der vor dem Herrn steht, und ihn entsühnen, und soll vom Blut des Stieres und vom Blut des Bockes nehmen und es ringsum an die Hörner des Altars streichen. Also hier kommt er mit dem Blut von den Opfern für sich, für sein Haus und für das Volk. Alles eins. Wir sind alle zu kurz gekommen. Wir sind alle hier in ein Boot. Wer ist denn besser als der andere? Mann, wir sollen doch sagen, wir sind Sünder. Wenn ich jetzt frage, wer ist hier ein Sünder, müsst ihr alle aufstehen. Wie beim Einbeten. Was machen wir mit der Sünde? Und hier geht es darum, dieses einmal im Jahr müssen die begreifen. Die schauen zurück, die denken, oh Mann, das lässt mich nicht los, damals vor 25 Jahren. Das war schrecklich. Was habe ich da mit dieses süße junge Mädchen? Ich habe ihr erzählt, ich liebe sie. Ich würde treu sein. Ich würde sie lieben, bis der Tod uns scheidet. Und eigentlich hatte ich nur eins im Kopf. Ich wollte mich nur selbst befriedigen. Oder was habe ich damals gemacht bei meiner Mutter in der Handtasche? Ja, Portemonnaie gesucht und Taschengeld reichte nicht aus, holte ich mir nochmal. 2 Euro rausgeholt. Oder ja, damals in der Sitzung, da wollte ich mein Gesicht wahren, das war eine Lüge. Das war nicht wahr. Da habe ich etwas verschönert, das war nicht korrekt. Es lässt mich nicht los. Die Last der Bewusste und auch die Last der unbewussten Sünde ist so schwer geworden. Wir sind alle gekommen hier als Volk und hier opfert der Priester von Salle für all diesen Mist. Was machen wir aber? Wir machen das, was unsere Vorväter taten. Die sind schuld, Adam und Eva. Wer war es?
Sie war es. Er war es, der Teufel. Der Teufel hat mich verführt. Meine Frau war es.
Ich kann mich erinnern an meinen Bruder. Wir waren beide Schlitzohren. Und haben mal unheimlich viel Mist gebaut. Und Papa holte uns dann. Mama hat gesagt, wartet, bis ihr Papa nach Hause kommt. Dann kam er nach Hause. Ne? Und dann standen wir da. Ex-Major und Pädagoge. Standen wir schramm. Jeden Nachmittag um 16:30. Ohne Ausnahme, weil wir jeden Tag Scheiße gebaut hatten. Und seinen langen schwarzen Gürtel. Und ich sagte, der war das. Und er sagte, er war das. Ich sagte, Ronald war das. Er sagt, Peter war das. Ich schaue zu meinen Kindern, wie die gespielt haben. Gabi und ich haben gelacht, als wir gesehen haben. Wir haben gesehen, was sie getan haben, da auf dem Fußboden, auf dem Teppich mit den Legosteinen.
Sie war das, sie hat mich so erst geärgert. Nein, Mama, er war das.
Wer trägt denn hier die Verantwortung? Wisst ihr, das ganze Müll, diese Stadt, es gibt eine Mülldeponie. Jesus ist da, er nimmt das ganze Müll auf. Der ist der größte Müllschlucker aller Zeiten. Und dafür ist er eigentlich zu schade. Seine Liebe ist so groß und herrlich und barmherzig, dass er sich so erniedrigt, ein Müllschlucker zu werden. Aber ich muss doch sagen, es ist meine Sache. Ich bringe das hin. Ich kann das doch nicht ständig irgendjemand anders in die Schuhe schieben. Die Politiker machen das, diese Heuchler. Unsere Lehrer machen das. Schüler, unsere Freunde in der Firma. Ein Zeugnis ist, dass ich stehe zu dem, was ich getan habe. Sonst ist auch keine Vergebung. Wenn wir diesen Müll loswerden wollen in Niedersachsen, müssen wir uns dazustehen. Ich habe überlegt, wirklich überlegt. Aber dann habe ich auch nicht gedacht, was wäre, wenn wir als Gemeinde uns solche Anzüge kaufen würden, ne, alle miteinander, so in Orange oder sowas, nicht auffällig, wirklich, und einen gelben Hut, so eine Mütze, so möglichst jetzt, wie es modern ist, nach oben gekippt und schräg muss es sein, Jungs. Der Tobi, du bist altmodisch, konservativ, der muss leicht angeschrägt werden. Und gehen dann los mit dem Besen und machen die Stadt sauber. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht. Und wenn jemand uns fragt, warum macht ihr das, einfach sagen, weil unser Vater dies für uns getan hat. Aus diesem Grund. Fertig. Man muss nicht zufragen, muss nicht einen Bibelspruch hinten drauf. Klar kann es. Versteht ihr? Ah, ich hätte Freude dazu gehabt. Vielleicht machen wir das, wenn der Streik weitergeht. Also betet dafür, dass Streik zu Ende ist. Also, jetzt kommen wir noch ein paar Minuten für das, was wir hier sehen im Alten Testament, im Neuen Testament. Das ist Hebräer. Hebräer 9 und 10, das ist das, was der Neue Testament hierzu sagt. Vielleicht 9 und 10 wäre zu viel. Dann kürzen wir das ein bisschen und machen wir nur 10. Okay? Ihr könnt euch aber das notieren. Tschüss, es tut uns leid, wir sind so, wir haben lange Unterrichtsstunden hier. Euch einen guten Tag. Tschüss. Tschüss. Lesen wir einfach 10 ab 12. Oh Mann, das ist so schade, aber so viel Gutes ist in 9. Also, versprich mir, liest das doch mal zu Hause, okay? Es geht eigentlich genau um diese Stelle in Levitikus, in Kapitel 16. Das ist es, okay? 9, notiert euch das, 9, 1 bis 15. Und nochmal, dann am Ende 23 bis 27. Wir lesen jetzt ab 12. Dieser aber hat ein Opfer für den Sünden dargebracht. Jetzt wissen wir, warum es dieses Fest nur einmal im Jahr gab. Ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Jetzt haben wir das Vollkommene. Das, was wir gesehen haben in Levitikus, ist ein Schatten, ein Abbild. Und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht, Schemel, seine Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Also, wir lesen auch ein für alle Mal. Hier ist es aber mehr. Auch in Römer 6 ist es eigentlich deutlich, in Ewigkeit. Es ist für immer. Einmal für allemal, einmal für immer. Hey, du bist frei durch Jesus Christus für immer, in alle Ewigkeit. Wir gehen durch den Tod hindurch ins wahre Leben. Es kann nur besser werden. Ein Missionar kommt zurück in Indien zur Bibelschule und sagt, oh, die schlagen mich tot. Die Hindus schlagen mich tot. Die haben versprochen, mich umzubringen. Da sagt der Direktor der Bibelschule, fahr zurück. Es kann nur besser werden, wenn sie dich totschlagen. Ja, das klingt brutal, aber ich meine, dass es nicht nur hart ist, sondern dass es wirklich wahr ist. Paulus selber sagt, naja, hier bleiben meine Geschwister, sind so süß, die bauen viel Scheiße, ich muss denen helfen unbedingt, sie brauchen meine Hilfe, ich habe einen Dienst, den will ich zu Ende führen, denn mein Meister hat auch seinen Dienst zu Ende geführt. Also am liebsten möchte ich gehen, aber ich bleibe nur, weil ich noch was zu tun habe. Am liebsten wäre ich gestern schon gegangen. Er war seine Sache gewiss. Wie gewiss sind wir uns? Unsere Befreiung durch das Blut Jesus Christus. Sind wir wirklich so gewiss? Ist unser Leben ein Leben der Freiheit und der Kraft und der Freude? Überhaupt keine Angst vor dem, was auf uns zukommt. Solch eine Zuversicht. Wenn wir von hier aus gehen, sehen wir uns alle wieder in Ewigkeit. Was meine Person betrifft, diese Wahrheit musst du erstmal ertragen. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem der Herr gesagt hat, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn will ich es schließen. In ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihre Sünde und ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. So weit Osten von Westen ist, geometrisch gesehen, bin keine Mathematiker, aber ist das eine direkte Linie. Das heißt, es geht immer weiter. Es ist nicht nur weit weg, deine Sünde, sondern da sie, so weit der Osten ist vom Westen oder aber auch andersrum, geht deine Sünde, sie ist immer weiter weg. Sie wird dich nie einholen können. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Lass dir nicht sich ein, du musst es jetzt ganz lieb sein und nicht Zehnten geben, sondern Fünfzehnten, weil du ja letzte Woche an der Kneipe nicht vorbeigekommen bist oder weil du dir irgendwie ein Heft gekauft hast. Klar, schmeiß es weg, verbrenn es. Aber begreif, dass Gott dir nichts nachträgt. Er denkt gar nicht mehr daran, an deine Sünde. Er bedenkt deine Sünde nicht mehr. Weil wir denn dann nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Der Vorhang ist zerrissen, denn er uns aufgetan als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in vollkommenen Glauben. Besprengt in unser Herzen und los, seht ihr, der Priester geht rein und sprengt das Blut überall. Auf dem Thron der Gnade, über alles, sich und alles und das Volk, überall nur Blut. Alles ist vergeben. Bespringt in unser Herzen und los von dem bösen Gewissen. Bist du los? Deines schlechtes Gewissens, denn wieder hast du irgendwas nicht bekannt oder du glaubst nicht, wie du glauben solltest. Dein Vertrauen Gott gegenüber für sein vollendetes Werk, ich habe es vollbracht, ist nicht so, wie es sein sollte. Gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Haben wir alles gesehen, oder? Der Priester. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Wieder zurück zu dem, was ich am Mittwoch in der Bibelstunde sagte. Ist nicht das, was Gott sagt, entschuldige, ist nicht das, was gesagt wird, sondern wer sagt das? Das ist wichtig. Sagt irgendein Politiker, ja, ich will euch treu sein. Sagt meine Frau ja, so wahr mir Gott hilfe, ich will dir treu sein. Oder sagt Gott selbst, ich will dir treu sein. Das macht der Unterschied aus. Nicht die Größe meines Glaubens, sondern die Größe des Gottes, der das sagt. Das ist es. Da habe ich meine Sicherheit. Gott will mich nicht im Stich lassen. Gott kann mich nicht im Stich lassen, weil er das gesagt hat. Und wenn er das nicht tut, hört er auf, Gott zu sein. So sicher kann ich nicht, geht nicht sicherer sein. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Unsere Hoffnung wankt nicht. Warum sollen wir denn wanken? Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und guten Werken. Die ermutigen, die wanken, die es schwer haben. Füreinander beten, füreinander da sein. In der Woche, Geschwister, das sind die Dinge. Unser Gott ist treu, mein Vater ist treu. Da muss ich doch dir auch treu sein. Er ist mit mir geduldig, da muss ich das doch auch sein. Er vergibt mir, dann muss ich doch auch mit dir sein. Er hält sein Wort, dann muss ich das doch auch mit dir sein. Das geht doch nicht anders. Sonst bin ich nicht besser als ein Pharisäer. Lasst uns füreinander sein, lasst uns füreinander beten. Lasst uns eine Woche für Alexander Fitz beten. Lasst uns für Gudi beten, für Ralf beten, für Jorik, für unsere Kinder, für unsere Schwestern und Müttern, die Gebet brauchen. Aber nicht nur beten, sondern auch handeln, eine Karte schreiben, anrufen, helfen. Lasst uns festhalten an dem, was er uns... Lasst uns so sein wie Jesus. Bruder kommt zu mir vorm Gottesdienst oder mittendrin im Gottesdienst kommt sie zu mir, bei der Anbetung. Habe ich doch dahin gesessen, seht ihr? Ich habe mich noch nicht gesehen. Ja, das mit dem Pass, ich weiß es nicht. Betet für mich. Ich brauche einen Pass. Ich weiß nicht, ob sie mir den Pass geben. Betet als Gemeinde. Wollt ihr für Bruder beten? Klar. Guck mal, Sophia, letzte Woche sagt, Sophia ist hier ganz allein unter uns. Die einzigen Freunde, die Sophia in diese ganze Welt hat, sind wir als Gemeinde. Ich sag's euch. Nur wir. Ich dachte immer, ähnlich wie Wangelawit Haddis, Selalems Schwester, diese Äthiopierin, die sind ja so süß. Die sehen 10 Jahre jünger aus, als das, was sie eigentlich sind. Eigentlich ist Sophia eine junge Frau. Aber für mich ist sie unsere Tochter, ein kleines Mädchen, in unsere Mitte gestellt worden. Verstehst du? Jetzt wollen die Halunken da draußen mit ihren verdrehten Gesetzen sie rausschmeißen. Denen ist doch egal, wohin. Sie kommt aus Eritrea, aber nach Äthiopien. Kommst im Knast, da kriegst du doch zu essen, oder? Denen ist es doch egal. Da draußen. Uns darf es nicht egal sein. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns gegenseitig anreizen. Nicht uns selbst zu befriedigen, sondern für andere da zu sein. Da müssen wir angereizt werden. Meine Kinder zu zeigen, die sollen sich in den Mund vollstopfen oder irgendwas nehmen, das brauche ich gar nicht. Sie ermutigen, mach den Schrank auf und nimm dir alles, was du willst. Wie die Amis sagen, ist alles im Kühlschrank und ne, kommst du zu Besuch, sagen sie, es ist dein Haus, wenn du Hunger hast, ist alles im Kühlschrank. Musst du einfach hingehen. Als Brite habe ich da Hemmungen. Mache ich nicht, da verhungere ich lieber. Ich gehe doch nicht in deren Kühlschrank und hol mir einfach Sachen raus. Stück amerikanische Kultur.
Aber meine Kinder machen das. Da brauche ich doch gar nicht sagen, Erdnussbutter ist da, Nutella ist da, Kekse sind da, Schoki sind da, Coca-Cola ist im Keller. Trinkt doch nicht das Wasser aus der Leitung. Trinkt doch das teure Coca-Cola aus dem Keller. Also bitte dich. Soll dir gut gehen. Dafür sorgen die doch selber. Das brauche ich denen doch gar nicht zu sagen. Ich muss denen sagen, lass mir doch auch mal ein bisschen was über. Meine Frau hatte gestern Geburtstag und wir haben alle gefeiert und ich habe in den Keller geguckt, was haben wir nicht. Ich bin losgegangen, sie war beim Frauengebet, ich bin zu Hause, mache den Einkauf und denke, alles abgedeckt. Ich habe meine Liste gehabt, alles durchgecheckt, stimmt alles, läuft alles glatt heute. Opa und Oma kommen und die trinken gern ein Bier mit Brause. Und ich gehe ins Keller, um die Brause zu suchen, die lag ja da, die Brause ist weg. Hat Weine gekriegt. Na? Ja. Keiner hat an Opa und Oma gedacht. No? Ja, nehmen Sie eine Flasche Brause am Computer, eine Flasche am Schreibtisch, eine Flasche da, alle auf und alle machen gluck, gluck, gluck. Ne? Die Tasse, das ist so schwer. Ne? Das kann ich doch nicht Opa und Oma geben. Und ich habe die Freiheit, das zu sagen, nicht, deine Kinder sind genauso wie meine. Erzähl mir keinen Quatsch. Belaste dich nicht selber mit Lügen. Die sind genauso. Und ich sagte, du bist genauso und ich bin genauso. Das ist doch unsere Natur. Hauptsache, mir geht's gut, oder? Und deswegen hier, machen wir auch Schluss. Guck mal, ich bin pünktlich heute Morgen, Geschwister. Anreizen zu guten Werken. Da brauchen wir das. Und das macht doch Spaß. Und wie, wir dürfen nicht vergessen, wie viel es hier ist. Wir müssen es auskosten, weil es so kostbar war. Es hat ihn sein Leben gekostet, Geschwister. Ganz alleine. Als Sündenbock. Er trägt die ganze Sünde. Wollen wir das nicht genießen? Und deswegen habe ich auch keine Hemmung. Je mehr ich das genieße, je wertvoller es für ihn wird. Ich will ihn doch nicht mit frommen Werken helfen. Ich will die Freiheit und die Fülle genießen. Aber nicht nur ich. Ich will so voll davon sein, dass es auf andere, deren Leben überfließt, dass diese Gemeinde wächst und wir neue Räume kaufen können.